mal denken könnt. Länge, Breite. Das gibt es also für euch nicht. Und wenn jetzt plötzlich der ganz nahe seinen Finger auf das Blatt legt, dann sagt ihr plötzlich, oh, da ist was. Plötzlich kann man es erkennen, weil es in das Denken passt und man sagt, es ist ein Wunder. Eben war es noch nicht da, jetzt ist es da. Und er sagte dann und hat das übertragen und sagt, in der Physik ist es überhaupt kein Problem, sich vorzustellen, dass es eine vierte, eine fünfte, eine sechste Dimension gibt. Überhaupt kein Problem. Und jetzt überlegt euch mal, wir können dreidimensional denken. Das ist uns Menschen gegeben. Was ist, wenn die vierte Dimension uns ganz nah ist, aber wir nehmen sie nicht wahr, weil wir es nicht können? Und plötzlich, aus dieser Dimension kann man in die andere Dimension hineintreten und plötzlich ist man da und dann kann man aber auch da wieder hinaustreten. Ja, genau. Ja. Und dann ist der Himmel, den wir uns immer vorstellen, manchmal vorstellen als einen fernen Ort, ganz nah. Aber wir können ihn so nicht wahrnehmen, weil wir nicht dafür gemacht sind. Mich hat das sehr angesprochen, deswegen wollte ich euch das mal weitergeben. Jesus kommt in ihre Mitte, heißt es da. Und das war genau der Platz, den sie verloren hatten. Die Mitte war leer. Sie hatten Jesus verloren. Aber der Platz, wo Jesus hingehört, ist auch die Mitte. Das heißt, wenn sich Christen miteinander treffen, ob das zwei sind, ob das zehn sind, ob das mehr sind, dann ist nicht das Programm, das sie machen, die Mitte. Dann ist auch nicht der Veranstalter oder der Pastor die Mitte, sondern die Mitte ist Jesus Christus. Auch jetzt hier unter uns ist er die Mitte. Aber das gilt auch persönlich für unser eigenes Leben, dass Jesus die Mitte sein will. Und wo Jesus aus der Mitte herausgerät, und manchmal passiert das ja so einfach, dass man anderem mehr Beachtung schenkt. Und plötzlich rutscht er so aus der Mitte raus. Und was passiert, wenn er aus der Mitte herausrutscht? Dann bekommt unser Leben eine Unwucht. Und plötzlich fangen wir an zu eiern. Ja, und vielleicht ist das auch manchmal so, dass man mit Menschen, wenn man ins Gespräch kommt über Jesus, dass wir plötzlich anfangen rumzueiern. Weil wir irgendwie merken, er ist gar nicht so die Mitte. Und die Folge ist oft ein Unfriede und dann fängt man an, zweifelhafte Entscheidungen zu treffen und so weiter. Es gibt dieses schöne Lied, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Das ist eigentlich ein Gebet, was uns immer begleiten sollte. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Und dann kommt Jesus und da heißt es, er spricht ihnen seinen Frieden zu. Zweimal in diesem kurzen Abschnitt. Und der erste Gruß, Friedensgruß, galt diesen erschütterten Jüngern. Denn ihr Glaube, den sie in den letzten 3 Jahren gewonnen hatten, der war ja immer noch stark menschlich geprägt. Und all das, was da menschlich war, ist an diesem Kreuz zerbrochen. Und der Rest vom Glauben, der noch übrig war, der war von diesem Zerbrochenen mit angegriffen. Ist ja oft so. Wenn unser Glauben richtig erschüttert wird, dann wird auch der Rest unseres Glaubens mit angegriffen. Sie hatten den Herrn im Stich gelassen. Und das fühlte sich für sie an, denke ich, wie Verrat. Bei Judas wussten sie, ja, Judas hat den Herrn verraten, aktiv. Aber sie hatten den Herrn auch verraten, passiv, indem sie fortgelaufen waren. Und das war ja eigentlich unverzeihlich. Vielleicht noch das Wort von Jesus im Ohr, das er zu ihnen gesagt hatte vorher. Wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber nicht bekennt vor den Menschen, den werde ich auch vor meinem himmlischen Vater nicht bekennen. Und da kommt Jesus und sagt, Friede sei mit euch. Und das war nicht nur das gewohnte Shalom, sondern das war Friede mit Gott. Das war das Heil. So wie Jesus ihnen noch an den Donnerstag gesagt hatte, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand sonst auf dieser Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Und jetzt war dieser Moment, wo er ihnen diesen Frieden gibt. Meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den ihr sonst nirgendwo auf der Welt kriegt. Und das hieß, fangt neu an. Fangt neu an. Manchmal ist das ja schwer, Vergebung zu glauben. Ja? Wir kennen alle Dinge aus unserem Leben, wo wir sagen, die waren nicht in Ordnung, aber wenn wir dann hören, ja, Jesus vergibt dir, dann sagen wir, ja, danke, gut. Aber dann gibt es manchmal so Dinge, wo wir sagen, das kann ich so schwer glauben, dass es dafür auch Vergebung gibt. Also so Dinge, wo wir sagen, das ist ja unverzeihlich, was wir gemacht haben. Und dann kommt Jesus und sagt, Friede sei mit dir. Und dann heißt es, jetzt heißt es auch, Jesus zu glauben, dass er sagt, es gibt für dich einen neuen Anfang. Und das muss man manchmal wirklich glauben. Wir haben das so schön eben in dem Lied gesungen, ja? Wenn Satan uns anklagt und was weiß ich. Und dann zu glauben, nein, Jesus sagt, Friede sei mit dir. Und das löst eine Freude in ihnen aus, als sie den Herrn sahen, wurden sie froh. Man kann auch sagen, jetzt war der Weg für die Freude frei. Und deswegen feiern wir unter anderem Gottesdienste, weil Gottesdienste uns immer einladen, diesem Jesus zu begegnen und seinen Friedensgruß zu hören. Friede sei mit dir. Das Leben mit ihm zu erneuern, dass man Vergebung erfährt, entlastet wird, froh wird, die Angst verliert, neu hofft. All das steckt in diesem Friedensgruß drin. Wo Jesus in die Mitte kommt, da breitet sich Frieden und Freude aus, auch in unserem Leben. Da wird eine Gemeinde von Friede und Freude geprägt. Und dann, was war dann? Ja, dann war Schluss. Sie saßen zusammen und aßen und trafen sich immer wieder die nächsten Tage und so ging das weiter. Hauptsache Jesus und ich. Das ist wichtig, Jesus und ich. Aber ihr habt ja gehört, dass es dabei nicht blieb. Denn jetzt kommt das, was Jesus ihnen zuspricht. Das ist wie in einem Atemzug. Und Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Das ist das zweite Mal. Wie mich der Vater in diese Welt gesandt hat, so sende ich euch in diese Welt. Wow, wie mich der Vater, sagt Jesus, so sende ich euch. Bisher waren sie bei ihm Lernende gewesen. Und jetzt sagt Jesus, ihr seid dran. Jetzt sende ich euch. Und jetzt lebt ihr dafür, dass ihr mich repräsentiert. Und dass das, was ich getan habe, von dem wir viel gesungen haben, an diesem Kreuz, diese Befreiung, diese Errettung, dass ihr den Menschen davon berichtet, dass das losgeht in diese Welt hinein. Und das sagt er diesen Leuten. Und dann habe ich mir so vorgestellt, wenn Jesus jetzt eine Kommission zusammengestellt hätte und wir wären Teil dieser Kommission gewesen. Und er hätte dann gesagt, was denkt ihr denn? Ich würde gern diese Jünger senden. Was meint ihr? Und dann habe ich mir vorgestellt, dass man sich vorsichtig melden würde und sagen, Herr Jesus, hast du an diese Vorerfahrung gedacht mit denen? Also wenn es eng wird, verkriechen die sich. Da laufen die weg. Hast du nicht gemerkt, wie sie die Jesusfahne ganz schnell eingerollt haben? Also, ich weiß nicht. Und das zweite Argument, Jesus, weißt du nicht, das sind alles so junge Leute. Ja, wir denken ja immer, wenn wir so Gemälde sehen, die Apostel, das waren alle so mit grauen Bärten und betagt und was weiß ich. Nein, wenn man das Evangelium liest, die Truppe war Ende 20 bis Mitte 30. So alt wie Jesus. Stell dir mal vor, denk mal an die jetzt Ende 20 bis Mitte 30-Jährigen, ja? Und Jesus sagt, die wollte ich eigentlich senden. Und du sagst, aber weißt du was, wenn die zu den Juden kommen, da haben die nichts zu sagen. Weil bei den Juden beginnt die Weisheit mit dem Alter. Also unser Ergebnis in der Abstimmung, weiß ich nicht, ob das so klar ausgegangen wäre. Oder ob er nicht noch gesagt hat, Jesus, warte noch ein bisschen. Und was sagt Jesus? Das sind genau die Richtigen. Die will ich senden. Und deswegen sagt er noch einmal, Friede sei mit euch. Der erste Friedensgruß galt den Erschütterten. Der zweite Friedensgruß gilt denen, die er jetzt sendet. Weil dafür brauchen sie auch den Frieden. Und das Interessante ist, Jesus fragt ja nicht, sagt man ihr Elf, könnt ihr euch das eigentlich vorstellen? Traut ihr euch das zu? Sagt er nicht. Ich sende euch. Und dann ist ja die spannende Frage, galt das jetzt nur für die Elf? Könnte man ja sagen, super, für die Elf, ja, klar. Aber wenn ich dann den Missionsbefehl dazu nehme, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, ich glaube, da waren die leicht überfordert mit dieser Aufgabe. Nein, ich denke, Jesus meint genauso auch uns. Er sagt, ihr seid dran, du bist dran, ich bin dran. Er sendet dich. Und wozu sendet er dich? Damit du ein Zeuge seiner oder eine Zeugin seiner Auferstehung bist. Dafür sendet er uns. Ich habe jetzt von einer Verwandten gehört, die ist noch eine relativ junge Oma und war mit ihren Enkeln in Norddeutschland auf dem Spielplatz. Und da saß eine ältere Oma auch mit Enkeln. Und dann stellte sich relativ schnell heraus, diese Oma war eine Geflüchtete aus der Ukraine mit ihren Enkeln. Tochter war jetzt nicht da. Und da die Verwandte noch Russisch kannte, sind sie also so ganz gut ins Gespräch gekommen so. Und was meint ihr, was die Babuschka als erstes gesagt hat? Die hat gefragt, sag mal, kennst du Jesus? Und dann sagte die Verwandte, ja, kenne ich. Und er sagte, nee, nicht so kennen, ja, also so mit Händen und Füßen und ein bisschen Russisch, nicht so kennen, sondern hast du ihn im Herzen? Ich bin überzeugt, dass diese Babuschka kein Theologiestudium hatte. Auch keine Bibelschulausbildung, sondern dass die sich als Zeugin der Auferstehung verstanden hat. Und dass das Natürlichste für sie von der Welt war. Normalerweise, was würde man erwarten von der Babuschka, die auf der Flucht ist, die sozusagen jetzt in einer fremden, neuen Heimat ist, dass sie einem das Leid klagt. Vielleicht auch Dankbarkeit, wie sie ja aufgenommen wurde. Aber das Erste, was sie sagt, ist, kennst du Jesus? Hat mich sehr beeindruckt, als ich das gehört habe. Oft ist uns das gar nicht so bewusst, wenn Jesus die Mitte in unserem Leben ist, dass wir automatisch auch Gesandte sind. Manchmal wird es uns auch gar nicht gelehrt. Manchmal denkt man, mit der Bekehrung ist doch alles erledigt, ist doch super. Nein. Wir bekommen eine neue Bestimmung. Wir sind berufen als Gesandte. Es gibt ein schönes Buch, das heißt Berufen zum Senden. Da möchte ich euch eine Beispielgeschichte vorlesen. Da heißt es, vor wenigen Tagen erzählte mir einer unserer Mitarbeiter aus dem Nahen Osten folgende Geschichte. Er wurde von einem christlichen Radiosender darüber informiert, dass irgendwo in den Bergen eines Landes meiner Region ein Mann lebt, der schon geraume Zeit die Bibelfernkurse des Radiosenders bearbeiten würde. Man bat mich, diesen Mann zu besuchen. Nach einer langen und spannenden Reise stand ich dann endlich vor seiner Hütte und war überwältigt zu hören, dass dieser Mann seit 17 Jahren christliche Radioprogramme hörte und darüber zum Glauben an Jesus gekommen war. Es war ein bewegender Moment, als er mich fragte, gibt es eigentlich außer uns beiden noch mehr Christen? Er hatte all die Jahre völlig allein gelebt und geglaubt und war der Meinung, es könne nicht viele seiner Gesinnung geben. Ja, sagte ich, es gibt viele da draußen, die so wie wir an den lebendigen Jesus glauben. Mit Tränen in den Augen fragte er mich dann, wenn das stimmt, warum musste ich dann 17 Jahre warten, um den ersten Christen meines Lebens zu treffen? Wo sind all die anderen? Finde ich eine bewegende Frage. Wo sind all die anderen? Wo sind wir? Manchmal fragt man sich ja auch, ich soll ein Gesandter oder eine Gesandte sein? Was brauche ich dafür? Und Jesus gibt das Entscheidende, was sie brauchen, weil sofort sagt er, oder heißt es von ihm, da hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Also erst sagt er ihnen ihre neue Bestimmung und dann sagt er und gibt ihnen die Grundausrüstung, die sie brauchen. Und das ist der Heilige Geist. Nun, die theologisch das hinterfragen, die sagen sich ja, was ist denn jetzt hier? Ich denke, Pfingsten kam der Heilige Geist. Was passiert hier? Haben die Jünger sozusagen eine doppelte Portion Heiligen Geist gekriegt? Oder was ist da eigentlich passiert? Ist eine wichtige Frage. Manche Ausleger sagen, so wie im Alten Testament ja Menschen immer mal wieder punktuell den Heiligen Geist bekamen für eine Aufgabe, die Gott ihnen zugedacht hat, um die auszuführen. So bekommen die Jünger für diese Zwischenzeit, die sie jetzt noch mit Jesus haben, praktisch den Heiligen Geist, damit sie all das verstehen können, was er ihnen über den Himmel erklärt. Das ist die eine Auslegung. Für mich ist eine zweite schlüssiger. Und zwar heißt es da, Jesus hat ja immer, wenn er verkündigt hat, oft Symbolhandlungen verwendet. Wir Deutschen würden ja einfach nur sagen, nehmt den Heiligen Geist. Hier steht, er hauchte sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Dass das eine symbolische Handlung ist für die Jünger, die ihnen sofort deutlich macht, ihr bekommt etwas von mir, mit dem ihr Gesandte sein könnt. Das kommt jetzt. Das steht unmittelbar bevor. Also eine Symbolhandlung, die ihnen zeigt, das müsst ihr nicht aus euch selber heraustun. Das kann nämlich keiner aus sich selber. Das geht nur aus der unmittelbaren Begegnung mit Jesus und seinem Heiligen Geist. Und wer Jesus einlädt, die Mitte in seinem Leben zu sein, der bekommt den Heiligen Geist. Und die Jünger haben das wirklich gelebt. Das heißt dann nämlich in der Apostelgeschichte von ihnen, mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung des Herrn Jesus. Da merken wir, was da los war. Also sie bekamen eine neue Bestimmung, eine Ausrüstung und dann lesen wir etwas Ungeheuerliches. Wem ihr die Sünde erlasst, dem ist sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Das ist eine Generalvollmacht. Meine Frau und ich, wir als Eltern, machen gerade eine Generalvollmacht mit unseren Kindern, wo sie eingesetzt werden für alles, was mal auf uns zukommt. Und wenn man sich das durchliest, so eine Generalvollmacht, hält man erstmal die Luft an. Was das heißt, wenn man es nicht mehr selber in der Hand hat. Ja? Aber nichts anderes macht Jesus hier. Er gibt ihnen die Generalvollmacht, Sünden zu vergeben und Sünden zu behalten. Und das gilt auch im Himmel. Das ist unglaublich. Ungeheuerlich. Denk mal an diese Geschichte, wo die Freunde einen gelähmten Freund hatten, den sie auf der Britsche durchs Dach gelassen haben, weil kein Platz mehr, weil sie in die Hütte nicht mehr reinkamen, alles voll. Dann waren sie so mutig, haben das Dach aufgemacht und direkt vor Jesus seine Füße den Kranken und Gelähmten dahin gepackt. Und was sagt Jesus zu diesem Mann? Er sagt nicht, du bist geheilt, du kannst wieder laufen. Er sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und da knallt's. Die Theologen die rasten förmlich aus und sagen, wie kann der sich anmaßen, Sünden zu vergeben? Das kann nur einer. Und das ist Gott selber. Und Jesus sagt, ja, Gott und sein Bevollmächtigter. Und jetzt sind die Bevollmächtigten die Jünger. Und das Besondere ist dabei, wenn wir uns das überlegen, wer wird damit beauftragt? Sünder. Selber Sünder. Die auch immer wieder Schuld laden. Die kriegen diese Vollmacht, anderen die Vergebung zuzusprechen. Und es gilt. Es gilt im Himmel. Und was mich auch noch beeindruckt hat, dass Jesus nicht gesagt hat, Petrus, Jakobus und Johannes, über die lesen wir ja viel. Ihr kommt mal jetzt her zu mir. Ihr kriegt diese Vollmacht. Und für euch anderen Jünger habe ich so eine abgespeckte Version. Nein, er zieht keinen raus. Gar nicht. Er sagt, das gilt für euch alle. Sünden vergeben und Sünden behalten. Und warum ist das so wichtig? Weil ohne Vergebung von Schuld kann keiner Christ werden. Das geht nicht. Martin Pogorzelski hat das nochmal gezeigt am Karfreitag mit dieser Scheibe, die da, und wenn nur ein Punkt schwarz ist, es passt nicht zu dem Weiß Gottes. Ohne Vergebung der Schuld kann kein Mensch Christ werden, kein Kind des Vaters. Das ist heute oft ein unangenehmes Thema, Sünde. Und wie oft versuchen wir, das zu umschreiben oder uns darum zu schiffen. Oder wir betonen andere Sachen, die Menschen sollen sich wohlfühlen und was weiß ich. Ja. Aber wir kommen letztlich nicht drum herum, weil das das Wichtigste und Entscheidendste ist, dass Menschen vergeben wird, dass sie neu anfangen können und wirklich ganz neu werden. Und dann hat mich das sehr beeindruckt, welch großes Vertrauen Jesus zu diesen Jüngern hatte, dass er ihnen das zuspricht. Wer eine Generalvollmacht ausstellt, der muss ein ganz großes Vertrauen zu denen haben, denen er sie in die Hand gibt. Und Jesus vertraut diesen seinen Jüngern. Ich fasse zusammen, das, was uns hier deutlich wird, ist, dass Auferstehung und Sendung zusammengehören. Es gibt keine Auferstehung ohne die Sendung. Und es gibt keine Sendung ohne die Auferstehung. Beides gehört zusammen. Jesus gehört in die Mitte. Und da, wo Jesus in der Mitte ist, zieht Frieden ein, kommt Freude, ungekannte Freude. Und das ist immer wieder auch die Frage, die wir uns immer mal wieder stellen, ihr und ich auch. Wie ist das mit der Freude? Wie ist das mit dem Frieden in meinem Leben? Hat das vielleicht damit zu tun, dass die Mitte anders gefüllt ist? Und dass wir Jesus einladen und sagen, sei du doch wieder die Mitte in meinem Leben und zieh mit deiner Freude und deinem Frieden ein. Und dann sagt er, jetzt seid ihr dran. Und ich glaube, das ist manchmal wie eine zweite Bekehrung. Die erste Bekehrung ist die zu Jesus. Martin Luther hat gesagt, die zweite Bekehrung ist, dass man sein Portemonnaie bekehren muss. Aber ich glaube, die zweite Bekehrung, könnte man auch so sagen, ist, dass man wirklich diese Berufung annimmt für sich und sagt, jawohl, Herr Jesus, wenn ich zu dir gehöre, dann bin ich ein Gesandter und ich will mich auch so verstehen. Und ich will mich jeden Tag so verstehen. Ich bin zu Hause Gesandter in meine Familie. Ich bin Gesandter an meinen Arbeitsplatz. Ich bin Gesandter zu meinen Freunden. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass das hier irgendeinen Druck erzeugt, sondern dass das ein Privileg ist, etwas ganz Besonderes, Gesandte zu sein. Zeugen der Auferstehung. Und wenn wir noch in unserem Anfangsbeispiel sind, Ersthelfer, Lebensretter, das zu sein, Das gibt uns Jesus mit. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, das war schon ein besonderer Abend für deine Jünger. Mit all dem, was ihnen so schwer auf dem Herzen lag, was alles durcheinander war in ihnen, wo Freude weit entfernt und Friede nicht denkbar waren, aber wo du kommst, da bricht etwas Neues an, weil du deinen Frieden und deine Freude mitbringst, hineinlegst in unsere Herzen. Weil sie dich begleiten, dort wo du bist, ist dein Friede und deine Freude. Herr, wir bringen dir unser Herz und bitten dich, dass du uns zeigst, wie es darin aussieht, ob du die Mitte bist oder ob sich etwas verschoben hat. Und wir bitten dich, sei du der Mittelpunkt in unserem Leben, komm und erneuere es, Herr. Und wir danken dir für diese Sendung. Herr, ich staune immer wieder, dass welche Leute du gesandt hast. Aber alles, was sie brauchten, kam von dir. Und Herr, da bitte ich dich für mich, aber auch für uns, dass wir das neu verstehen, dass wir wirklich Gesandte sind von dir und dass wir alles dafür brauchen, dass das von dir kommt. Und dass Menschen dadurch Friede und Freude auf eine ganz neue Art erleben können, indem sie dich kennenlernen. Hilf uns dazu, dass wir diese Berufung annehmen und fröhlich leben, nicht als Druck oder das müssten wir jetzt noch machen, sondern als ein Privileg, als eine Begnadigung, als ein Geschenk. Und so beten wir, dass noch viele Menschen auch durch uns von deiner Auferstehung etwas erfahren, etwas erleben, ihnen die Augen aufgehen für dich. Und so lass das Ostern hinausgehen in diese Welt, Herr, auch in unseren Ort, in unsere Familien, in unsere Freundeskreise, an unsere Arbeitsplätze. Danke, dass du uns sendest. Amen.